Hallo und herzlich willkommen beim To-Dos-Podcast oder wenn ihr schon länger dabei seid, dann kennt ihr uns noch als 17-Ziele-Podcast. To-Dos ist aber viel treffender, haben wir uns gedacht, weil ihr stellt euch ja immer Leute vor, die statt zu reden, was tun. Und zu tun gibt es wirklich genug. Armut, Klimakrise, Kriege, die Welt scheint manchmal wirklich eine krasse Shitshow zu sein. Aber ganz oft sehen wir gar nicht, dass es da draußen richtig viele Macherinnen und Macher gibt, die heute schon die Welt nach vorne bringen. Ganz im Ziele der 17 Nachhaltigkeitsziele oder SDGs, Sustainable Development Goals auf Englisch. Da haben sich, eigentlich kann man so sagen, so alle Länder der Welt eigentlich gesagt, komm, lass mal die Welt besser machen, legen wir mal in 17 Zielen fest, was wir bis 2030 erreichen wollen. Und daran arbeiten eben viele Menschen. Und so ein Mensch, mit dem darf ich heute wieder reden. Und wir starten mit unserer traditionellen Schnellfragerunde. Was sind denn die 17 Ziele für dich?
Ich finde es eine wunderbare Idee, ein wunderbares Vorhaben. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. Das ist eine Menge.
Was verbindest du denn mit dem Begriff Nachhaltigkeit?
Ist zum einen natürlich Umwelt und drohende Klimakatastrophe. Aber Nachhaltigkeit gilt natürlich auch für andere Ziele. Es reicht ja nicht, dass ich im Unternehmensdeutsch ein KPI, sozusagen ein Zielwert erreicht habe und ein Häkchen hintermache, sondern ich muss den ja auch behalten. Und ich muss auch zusehen, dass meine kurzfristigen und mittelfristigen Ziele so gewählt sind, dass sie auch langfristig zu erhalten sind tatsächlich und zu einem langfristigen Ziel führen.
Und die dritte Frage, was machst du denn den ganzen Tag?
Beruflich, wenn ich arbeite.
Was du so machst halt den ganzen Tag.
Was ich so mache, wenn ich nicht den Hund streiche oder um den Block ziehe. Ich bin offiziell Chefreporterin investigativ bei RTL News. Das ist eine Firma, die produziert für den Sender RTL und zu der gehört der Stern. Ich bin Teil des Teams eines crossmedialen Formats, das nennt sich Stern Investigativ, bei dem wir große Recherchen ausspielen, sowohl im Stern als auch auf RTL und auf den vielen anderen Wegen, die dieses Haus noch bietet. Das heißt, ich arbeite sehr langfristig und recherchiere sehr lange und treffe mich wahnsinnig lange mit Menschen und rede mit ihnen über Kaffee und versuche sie dazu zu bringen, mir ihre Informationen mitzugeben. Ich lese sehr lange Akten, wenngleich heute häufig online, und versuche dann eine packende Geschichte aus einem haarsträubenden Sachverhalt zu erzählen in einem Team mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen, ohne die das auch alles überhaupt gar nicht möglich wäre.
Die schöne Seite des Journalismus, investigativ. Und damit herzlich willkommen, Birte Meier. Du hast es gesagt, du bist Investigativjournalistin, preisgekrönte Investigativjournalistin, warst auch lange bei ZDF Frontal, jetzt eben bei RTL, bist aber auch Buchautorin, Bestsellerautorin. Und was ich da besonders spannend finde, du hast ja den Kampf gegen Lohndiskriminierung, ich möchte mal wirklich sagen, so auf eine neue Ebene gehoben oder eine sehr aufmerksamkeitsstarke Ebene auch gehoben. Du hast deinen Arbeitgeber verklagt, weil du weniger verdient hast als deine männlichen Kollegen und diese Erfahrungen, die hast du in einem Buch niedergeschrieben, Equal Pay Now. Und ich würde mal sagen, das ist so eine Art Kompendium inklusive How-To für Betroffene. Und genau darüber wollen wir sprechen. Ich freue mich, dass du heute bei uns zu Gast bist. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Bevor wir in deine persönliche Geschichte einsteigen, fangen wir doch mal an mit der Begriffsklärung. Weil ich habe in deinem Buch gelesen, da schreibst du quasi, wir reden immer von Gender Pay Gap, aber wenn wir diesen Begriff nicht irgendwie mal trennscharf untersuchen, dann kommen wir diesem Thema nicht weiter. Also bevor wir wirklich jetzt mal in deine Story eintauchen, lass uns doch mal kurz vorher erstmal klären, worüber reden wir denn da eigentlich? Was ist dieser Gender Pay Gap?
Also der Gender Pay Gap, zu Deutsch die Lohnlücke, kommt in zwei Sorten daher. Das ist eine statistische Größe. Es gibt einmal den sogenannten Unbereinigten und den sogenannten Bereinigten. Manche sprechen auch von unangepassten, angepasst. Beim Unbereinigten sogenannten, das sind 18% in Deutschland, nimmt man alle Gehälter von allen Frauen, die arbeiten und allen Männern, die arbeiten in Deutschland, und vergleicht ihn pro Zeiteinheit, also pro Stunde oder pro Tag. Da kommen wir auf eine Lohnlücke von 18%, weil Frauen häufiger in Jobs arbeiten, die nicht so gut dotiert sind, weil sie Ausbildungen wählen. So ist ja die Arbeitgebervariante Erklärung, weil sie Ausbildungen wählen, die schlechter vergütet werden, weil sie an die gläserne Decke stoßen, weil sie nicht so häufig Karriere machen, weil sie in die Teilzeitfalle tappen, weil sie sich um die Kinder kümmern und so weiter. Also wenn Sekretärinnen weniger verdienen als Chefärzte, dann ist das quasi in diesen 18% mit enthalten. Wenn man sich hinstellt und diese ganzen Faktoren herausrechnet, die also einen legalen Umstand begründen können, warum Frauen weniger verdienen als Männer, dann kommen wir auf die sogenannte bereinigte Lohnlücke. Die beträgt immer noch 6%. Vergangenes Jahr waren es 7, die Jahre davor waren 6%. Das ist relativ zementiert. Und diese 6%, die können wir überhaupt gar nicht erklären. So, die sind in meinen Augen ein klares Indiz dafür, dass Lohndiskriminierung stattfindet. Lohndiskriminierung wiederum ist was, das ist keine statistische Größe, sondern ein juristischer Sachverhalt. Und der muss immer individuell.
Also das ist irgendwie dieses Unrecht, das passiert.
Ja, genau. Wenn die Definierung von Lohndiskriminierung ist, wenn eine Frau weniger verdient als ein Mann für eine gleiche oder gleichwertige Tätigkeit, dann, ohne dass es dafür einen sachlichen Grund gibt, dann sprechen wir von Lohndiskriminierung. Die ist eigentlich verboten, steht seit 1957 in den europäischen Verträgen, leitet sich auch aus dem Grundgesetz ab, Artikel 3. De facto ist sie aber sehr schwer zu ahnden. Und so kommen viele Arbeitgeber dann auch damit weg. Viele Frauen wissen es nicht, dass sie womöglich diskriminiert werden. Die Gerichte stellen sich immer noch fürchterlich an, zum Teil in den unteren Instanzen. So, dass wir hier also ein Unrecht haben, was auf dem Papier zwar verboten ist, aber de facto doch weitgehend toleriert werden kann.
Du hast dich mit dem Problem intensivst beschäftigt. Wir kommen da gleich drauf. Also wirklich eine Odyssee hinter dir. Vielleicht nochmal so diese Dimension des Problems abzubilden. In deinem Buch habe ich gelesen, beim Europäischen Gewerkschaftsbund hast du recherchiert, die haben geschrieben, hochgerechnet, wenn wir so weitermachen, dann erreichen wir Lohngleichheit im nächsten Jahrhundert. Nach dem, was du alles durch hast, wie fühlt sich das heute noch für dich an, wenn du das hörst?
Also, ich habe, es war wahnsinnig ernüchternd natürlich, diese 8 Jahre, die ich geklagt habe, bis ich endlich mein Geld gesehen habe. Ja, es ist wahnsinnig mühsam und wenn wir so weitermachen wie bislang, dann werden wir, wenn überhaupt diese Lohnlücke, weiß ich nicht wann, füllen sozusagen, wenn wir alle nicht mehr leben. Ich wäre optimistisch, dass es nicht ganz so lange dauert. Wir haben in Europa eine neue Richtlinie für Lohntransparenz, die muss bis Mitte 2026 umgesetzt werden in ein deutsches Gesetz. Das ist ein ziemlich scharfes Schwert, was es Frauen ermöglichen wird, einfacher zu klagen, mithilfe von Verbänden und Gewerkschaften zu klagen. Arbeitgeberunternehmen müssen Lohnlücken veröffentlichen. Wir haben gesehen in Großbritannien, dass schon allein die Veröffentlichung von internen Lohnlücken, die ja über individuelle Diskriminierung noch gar nichts sagt, eine sachenhafte Debatte von Zaun gebrochen hat. Man sah unglaubliche Unterschiede zwischen den Branchen, auch wo man es eigentlich nicht erklären konnte. Im Finanzwesen ist jetzt keine physische schwere Arbeit, die nur von Männern gemacht werden, wie im Kohlebergwerk. BWLerinnen gibt es auch schon länger in UK. Also es gab eine sagenhafte Debatte. Das wird, so denn sie in ein deutsches Gesetz vollumfänglich umgesetzt wird, von der nächsten Bundesregierung sicherlich ein scharfes Schwert werden. Ich sehe auch nicht, dass wir diese atavistischen Zustände, die wir immer noch haben, dass wir die wirklich rüber retten können bis ins nächste Jahrhundert. Ich sehe nicht, wie das funktionieren soll.
Lernen wir dich doch erstmal besser kennen. Vielleicht reden wir mal so über den ersten Kontakt. Wann hast du das erste Mal bewusst wahrgenommen, dass du viel weniger als deine männlichen Kollegen verdienst? Weil, ich sag mal, über Geld ist ja so ein Thema, da spricht man in Deutschland nicht gerne.
Ja. Da muss ich ein bisschen in die Tarifhistorie des zweiten deutschen Fernsehens einsteigen, bei dem ich damals beschäftigt war. Die Öffentlich-Rechtlichen beschäftigen neben den festangestellten Menschen mit ArbeitnehmerInnen-Status sogenannte festfreie MitarbeiterInnen. Da wurden die Lohnsteuerabgaben bezahlt und das war jetzt nicht per se eine schlechte Position. Aber beim ZDF waren viele, so wie ich, auf Jahresverträgen beschäftigt, die immer wieder verlängert wurden. Es kam zu einer Prüfung vom Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz, der sich also diese Positionen anschaut und sagte, ui, da müsst ihr was tun. Und daraufhin wurde ein neuer Tarifvertrag eingeführt für eben diese festfreien MitarbeiterInnen, die schon sehr lange beschäftigt waren, zu einem Stichtag ein bestimmtes Beschäftigungsvolumen erreicht hatten. Und die konnte man jetzt nicht überführen in Festanstellungen, denn diese Positionen gab es offenbar nicht, sondern man überführte sie in den sogenannten Tarifvertrag zweiter Kreis. Das waren dann unbefristet beschäftigte festfreie MitarbeiterInnen mit monatlichen Fixgehältern und Tarifsteigerungen. So, und dieser Tarifvertrag sah 2 sogenannte Honorarbänder vor, also Vergütungsgruppen für nach Tätigkeiten. Das waren 3 für den quasi einfachen Redakteur und das 4 für den besonderen oder mit besonderen Aufgaben. Und es gab in der Redaktion Frontal 21, hieß es damals noch, bei der ich damals beschäftigt war, gab es 9 Personen, die also in diesen Tarifvertrag zweiten Kreis überführt werden sollten, die alle Beiträge für diese Sendung machen. Und es waren 8 Männer und eine Frau. Ich war die Frau. Schon da hätte man stutzig werden können. Und in Gesprächen mit den Kollegen stellte ich dann fest, dass also diese 8 Männer alle in das schöne Band 4 kommen sollten und ich als einzige Frau das nie so schöne Band 3. Da wurde ich das erste Mal sehr sauer. Da habe ich mich hingesetzt und geäxelt. Das kann man ja bei so einem Tarifvertrag. Wie lange, was kostet mich das bis zur Rente? Da bin ich fast hintenübergefallen. Denn es war eine erhebliche Summe nur im Vergleich zum am schlechtesten verdienenden Mann, rein rechnerisch sozusagen.
Also reden wir da von einem Auto, von einem Haus, von was reden wir denn da so in der Größenordnung?
Oh ja, da reden wir vielleicht schon, je nachdem, meine Häuser sind ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich teuer.
Ja, das stimmt.
Und Autos auch. Aber wäre man also in genügsameren Wegen, also ich würde mal sagen, da redet man von einem Auto und einem Haus, denn da kommen ja auch noch die Rentenbeiträge kommen dazu, Altersvorsorge, die Tarifsteigerung, etc. Das war erheblich, das war wirklich erheblich. Und da habe ich mich beschwert. Ich habe gesagt, ich warne Sie, das ist ein Misstrauensvotum, damit kommen Sie nie durch. Aber er setzte sich in Bewegung und sorgte dafür, dass ich also auch in die schöne Band 4 kam. Nun gab es das zweite Problem, dass sozusagen die Eingliederung auf der Links-Rechts-Skala, also ne, da gibt es mehrere Stufen auf diesem Honorarband und wo man auf der, in welche Stufe man kam, das richtete sich nach dem Besitzstand, den sogenannten, also was man zum Zeitpunkt der Überführung verdiente. Und weil ich ja schon die ganze Zeit so wenig verdient hatte, verdiente ich zu wenig für die erste Stufe. Ich kam also in die Stufe 0. Okay. Eine Besonderheit dieses Tarifvertrags, die wiederum beinhaltet, dass man immer noch mal 2 Jahre später hochgestuft wird als die vergleichbaren Männer. Also ich hatte immerhin schon diese
Moment, das heißt, wenn du eh schon wenig verdienst, dann wirst du auch noch später hochgestuft als die,
ja,
die
genau,
viel verdienen.
Ja, genau, Belohnung, weil man sich ja schon quasi an den Zustand gewöhnt hatte. Ich weiß nicht, was das sollte. Das heißt, der Arbeitgeber hatte da immerhin anerkannt, dass meine Tätigkeit diesem Honorarmann entsprach, und ich hatte auch diese Lohnlücke da schon ein bisschen verringert, die Haus- und Autolücke, aber es war natürlich immer noch nicht zufriedenstellend. Als Begründung, ich habe da mit allen gesprochen, Chefredakteur, Gleichstellungsbeauftragter, Personalrat, etc. pp. Es waren keine einfachen Zeiten im Hause, weil man kürzen musste. Als Begründung wurde mir sinngemäß gesagt, dass die Männer männlichen Kollegen mehr verdienen, weil sie eine höhere Seniorität haben, also Berufserfahrung, Betriebszugehörigkeit. Und auf den ersten Blick sah das auch ganz schlüssig aus. Und habe ich also ein bisschen Ruhe gegeben. Dann gab es einige Jahre später eine Weihnachtsfeier, wo mir also ein Kollege, der deutlich jünger war und deutlich nach mir kam, so dass er also gar nicht mehr diesen Tarifvertrag geschafft hatte, dass der auch mehr verdiente als ich. Und er verdiente auch mehr als seine Kollegin, die sehr vergleichbar war mit ihm. Und da war also auf einen Schlag klar, dass das, was man mir da als Begründung gesagt hatte, beim allerbesten Willen überhaupt gar nicht zutreffen kann. Dann gibt es so ein Prozedere, was man einhält. Also man muss eine sogenannte AGG-Beschwerde, eine Beschwerde nach allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz beim Personalchef. Da gab es auch keine zufriedenstellende Begründung. Und dann war das Ding relativ schnell übergereicht.
Und dann begann etwas. Du nennst dich Präzedenzfall wider Willen, habe ich gelesen, hast Justizgeschichte geschrieben. Ich habe mich gefragt, würdest du dich als Heldenreise beschreiben oder wenn du dich in so ein Genre packen müsstest, welches wär's denn?
Ah, das ist ganz schwierig. Der Held, die Heldin ist ja eh kompromittiert. Das ist ja per se ein ganz schwieriges Genre. Die Geschichte erzählt sich natürlich immer besser an einer Person, das kenne ich als Journalistin, das macht die Sache einfacher. Aber natürlich war das auch eine unglaubliche Projektarbeit. Das war, also diese 8 Jahre und dieses Präzedenzurteil, das hätte man ja nie, hätte ich alleine nie im Leben hingekriegt. Also man wäre gegen die Wand gelaufen.
Muss man vielleicht kurz mal sagen, du hast am Ende mit dem ZDF, du hast deine Kohle bekommen. Also es ist gut ausgegangen. Kann man das so sagen? Würdest du es so sagen?
Das wiederum, es ist gut ausgegangen für alle Frauen, denn ich habe auf dem Weg zum Vergleich noch vorher einen Sieg vor Gericht erzielen können. Das Bundesarbeitsgericht hat 2020 in einem Teilurteil geurteilt, das Entgelttransparenzgesetz, das als großer Wurf gefeiert wurde, aber das Papier nicht wert ist, auf dem es steht, dass das auch für sogenannte Arbeitnehmer ähnliche feste Freie wie mich gilt. Die standen da nämlich nicht drin, die waren nicht aufgeführt und hat darüber hinaus die Gelegenheit genutzt, in dem Urteil einmal aufzuzählen, was die Bundesregierung seit, ich meine 1976, alles versäumt haben, dieses eigentlich sehr progressive, frauenfreundliche Europarecht umzusetzen in ein deutsches Gesetz. so dass man jetzt davon ausgehen muss, dass das Entgelttransparenzgesetz von 2017, meine ich, der, wenn auch klägliche Versuch ist, diese einschlägigen europäischen Richtlinien umzusetzen, so dass es über den Wortlaut hinaus im Lichte der europäischen Vorgaben zu interpretieren ist. Und damit hat das Bundesarbeitsgericht, der 8. Senat, eine Grundlage geschaffen und sehr klar festgestellt, dass so wie bislang in Deutschland, in der Bundesrepublik, die Bundesregierung mit den europäischen Vorgaben umgegangen ist, nämlich sie schlicht ignoriert hat, dass es so nicht weitergeht. Und dann kamen in Folge zwei weitere Frauen, Gabriele Gambert-Günther und Susanne Dumas, die auch Grundsatzurteile erzielt haben, die dann den Weg für Frauen in der Kombination sehr erleichtert haben, wenn man klagen will. Und deswegen, ich glaube, dass das noch eher als der Vergleich tatsächlich das ist, wo ich vielleicht, wenn ich in Rente gehe, zurückblicken werde und sage, ja, das hat sich irgendwie gelohnt. Da stand, der Aufwand stand für
das Nutzen. Ich meine, da waren ja auch in diesen Prozessen, ich weiß nicht gar nicht, war das jetzt bei dir oder bei den anderen beiden Damen, so absurde Sachen drin, dass du in einem Prozess nachweisen musstest, dass du wegen deines Geschlechts diskriminiert wurdest, also schlechter bezahlt wurdest, wo man so sagt, okay, how? Also wie willst du das machen?
Ja, das ist wirklich, das ist einer der Gründe, warum ich immer noch optimistisch bleibe. Was in diesen 8 Jahren passiert ist, ist ja schon wahnsinnig viel, weil man guckt da jetzt schon drauf, ich habe 2015 Klage eingereicht und jetzt schon guckt man auf die erste Instanz und denkt sich, wow, was war das denn? In welche Höhle sind wir denn da marschiert? Wie konnte das denn die Zeit überhaupt überleben? Der Richter in der ersten Instanz sagte, ja, vielleicht verdienen Frauen ja weniger, weil sie schwanger werden. Und im Übrigen könnte es ja auch sein, dass die Männer besser verhandelt hätten. Das nenne man Kapitalismus. Und als dann eine Freundin auf den Zuschauerränken sowas rief wie, das ist ja, wir sind ja nicht im Mittelalter.
Ordnungsruf.
Hat er sie angeblökt. Ruhe auf den billigen Plätzen, meine Damen.
Das war tatsächlich in einem Buch, das waren auch die Sachen, wo ich mal bitter lachen musste, diese Rolle der Richter. Das war ja wirklich, also auch selbst dann die Richterin in einem zweiten Prozess war das, glaube ich, die dann, also wo man sich auch gefragt hat, okay, unter welchem Stein ist die denn groß geworden? Das fand ich wirklich interessant.
Das war ganz kurz, das war genau die dann sagte, nein, du musst, ich glaube dir schon, dass du eine vergleichbare Tätigkeit machst, ich glaube dir jetzt auch mal, dass die Männer mehr verdienen, aber du verlierst, weil du nicht beweisen kannst, dass du weniger verdienst, weil du eine Frau bist. Und das ist schlichterdings ja völlig unmöglich. Und es widerspricht auch, genau weil es unmöglich ist und weil es ja weil das Recht auf gleiche Bezahlung unabhängig vom Geschlecht ja ein europäisches Grundrecht ist. Urteilt der EuGH, der Europäische Gerichtshof, seit den 80er Jahren, dass immer dann, wenn klar ist, dass eine Frau und ein Mann eine gleichwertige Tätigkeit, eine vergleichbare Tätigkeit verrichten und der Mann mehr verdient, dann kippt die Beweislast. Da muss sich der Arbeitgeber entlasten. Da muss der beweisen, dass diese unterschiedliche Bezahlung eben nicht auf dem Geschlecht beruht. Das galt ja, wann war ich 2019 von der zweiten Instanz verloren habe, galt das natürlich schon lange in Deutschland. Das haben die aber einfach ignoriert. Da musste dann die Gabriele Gambert-Günther noch bis zum Bundesarbeitsgericht, die dasselbe Problem hatte, bis zum Bundesarbeitsgericht marschieren, damit da dann das Bundesarbeitsgericht sagt, ja, das mit den europäischen Vorgaben und den EuGH-Urteilen, das gilt auch in Deutschland. Wir sind ja Teil der Europäischen Union.
Lass mich noch mal kurz nachschauen, warte. Ja, doch, wir sind dabei. Ja. Also ich meine, ich arbeite auch in der Investigationsredaktion. Ich weiß, Investigativreporterinnen und Reporter sind äußerst hartnäckige, zähe Menschen bis an Rande des Unangenehmen. Aber als ich so in einem Buch das immer so gelesen habe, dachte ich so, meine Herren, also aus welchem Holz ist die Frau denn geschnitzt, diesen Weg zu gehen? Und das Krasseste fand ich ja auch, und das ist ja nicht nur in deinem Fall so gewesen, sondern auch in anderen Beispielen, wo du es geschildert hast, fand ich ja diese Eskalation der Unternehmen. Also anstatt zu sagen, okay, wir sind hier in diesem Prozess und geben wir der Frau jetzt einfach, was ihr zusteht, Punkt, und das Ding ist erledigt, eskalieren die offensichtlich gezielt diese Prozesse über verschiedenste Druckmittel, über verschiedenste Dinge. Also dich haben sie dann auch irgendwo in ein Kämmerchen noch geschoben. Warum machen die das, anstatt einfach zu sagen, okay, ich habe doch viel weniger Stress als Unternehmen, einfach zu sagen, okay, ich gebe das Geld und fertig.
Ja, das ist auch faszinierend. Zum einen muss man sagen, dass als ich Klage eingereicht habe, gab es diese Präzedenzurteile, die es heute gibt, noch nicht. Das heißt, jeder Arbeitgeber, der zu einem Arbeitgeberanwalt gelaufen ist und gesagt hat, ich habe hier eine, die will gleich verdienen, die hat eine Klage eingereicht wegen Diskriminierung, da hat jeder Arbeitgeberanwalt wahrscheinlich gesagt, weißt du was? Kannst du stecken, musst dir gar keinen Kopf machen. Verliert sie, hat noch nie eine gewonnen. Das ist das Brutale, dass eben diesen Schritt eine Frau, nicht eine Gruppe von Frauen kommt in einen anderen Tarifvertrag oder so, oder kommt in eine Leichtlohngruppe, was wir in den 50ern, 60ern und so hatten, sondern eine Frau verdient weniger. Da gab es kein Gerichtsurteil. Das heißt, das Rechtsrisiko war aus Arbeitgebersicht gleich null. So. Das ist dann natürlich, und wenn einer in die Bilanzen guckt, selten werden in einem Unternehmen nur eine Frau diskriminiert. Wenn wir Diskriminierungsfälle haben, dann ist das in der Regel, liegt das daran, dass man eben nicht genau geschaut hat, wer macht eigentlich welche Tätigkeit mit welcher Qualifikation. Wird eine Frau diskriminiert, dann sind es wahrscheinlich mehrere und dann wird es am Ende womöglich sehr, sehr teuer. Also wir wissen aus UK, dass da gibt's diese, also in den USA sowieso wahnsinnige Schmerzensgeldforderungen, aber auch im Vereinigten Königreich, wo es schon länger eine deutlich bessere Gesetzgebung gibt als in Deutschland. Da musste die Stadt Glasgow beispielsweise, um ihre Mitarbeiterinnen zu befrieden, ich glaube, es war die Konzerthalle oder den Sportplatz verkaufen in einem komplizierten Public-Private Partnership-Deal, um überhaupt die Kohle aufzubringen. Mhm. Denn das kann ja dann teuer werden. Was aber auch relevant ist, glaube ich, das ist für einen Arbeitgeber und auch für Vorgesetzte, kann das sehr schnell eine genauso emotionale Angelegenheit werden wie für die Frauen tatsächlich. Denn so wie eine Beschwerde auf dem Tisch liegt, also auch bevor die Klage eingereicht ist, laufen Fristen. Da gibt es einige Monate, in der der Arbeitgeber antworten muss. Dann gibt es drei, bis die Frau eine Klage einreichen muss. Das ist relativ wenig, um in einem großen Konzern zu eruieren, vielleicht zum ersten Mal, was das eigentlich bedeutet, was auf dem Tisch liegt. Es muss ja, man stellt sich Lohndiskriminierung so vor, da sitzt irgendwie der böse Onkel, der böse Chef zieht an der Zigarre und schwenkt den Tumbler und gibt der Mitarbeiterin im Vorstellungsgespräch schon weniger Geld, einfach weil sie eine Puppy ist. Kann es geben, muss es aber nicht. Sondern häufig entstehen ja auch Lohnunterschiede unbewusst. Also da guckt jemand, der nicht geschult ist, auf eine Situation. Es geht um die Frage, wer kriegt eine Beförderung, wer kriegt einen Bonus, wer kriegt eine Zulage. Und dann erscheint vielleicht der Typ, der wo vielleicht auch nur ein Dampfplauderer ist, aber jemand, der sehr selbstbewusst auftritt und aggressiv, sehr viel leistungsbereiter und fähiger als eine Frau, die sich vielleicht eher zurückhält. Und dann denkt, ja, dann kriegt halt der Felix, dem gebe ich mal 200 Euro mehr. Der ist ja, der erinnert mich irgendwie auch so ein bisschen rein intuitiv an mich vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren. Und der Birte, ich weiß nicht, die ist so zögerlich. Die muss ich noch ein bisschen entwickeln. Die ist sehr fleißig, aber die muss ich noch ein bisschen entwickeln.
Versuch mir gerade die zögerliche Birte vorzustellen, aber okay, ich gehe mal mit in einem Gedankenexperiment.
Ja, jetzt so. Und all diese kleinen Schritte im Bewerbungsgespräch, in den Verhandlungen, wo es um Beförderungen und um Boni und um was weiß ich was alles geht, die können natürlich im Verlauf einer Lebenszeit ein sagenhaftes Gehaltsdelta verursachen. Das summiert sich. Und wenn in dieser Situation, in der sich jemand noch gar nichts Böses bedachte, sondern einfach als Arbeitgeber seiner Pflicht nachzuprüfen, ob er diskriminierungsfrei bezahlt wird, nicht nachgekommen ist. Wenn dann eine kommt und sagt, ich werde diskriminiert, was ja ein Vorwurf von erheblicher moralischer Wucht ist, dann ist er auch erstmal so beleidigt. Was heißt, ich diskriminiere? Ich fördere doch Frauen. Ich habe ja noch einen Betriebskindergarten eingeführt. Ja. Und die Elke arbeitet Teilzeit. Habe ich dir alles ermöglicht, so böse überspitzt. Und außerdem hinterfragt man natürlich auch vermeintlich sachliche Entscheidungen seiner Vorgesetzten. Im Übrigen auch von Vorgesetzten Frauen natürlich, die jetzt in Rechtfertigungsdruck kommen und nach oben erklären müssen, warum denn die Gehälter so unterschiedlich sind. Und die werden auch wahrscheinlich einen Teufel tun zu sagen, weißt du was, wir haben hier ein Problem, lass uns das mal schnell abräumen, weil sonst wird's teuer und eklig. Mhm. Sondern vielleicht sagen die auch, wir haben ja gar kein Problem. Mhm. Und so eskaliert das relativ schnell vor sich hin. Dann sind diese Klagen heute einfacher zu führen als damals, aber man muss als Frau beweisen, so hat es der Gesetzgeber vorgesehen, dass die Tätigkeit gleich oder gleichwertig ist. Das heißt, man kommt in die sehr, sehr, sehr unangenehme Situation, dass man sagen muss, meine Tätigkeit ist gleichwertig. Das ist was ein ziemlicher Affront ist als Frau.
Da hast du ja in deinem Buch auch dieses absurde Beispiel, ich glaube, das war eine Frau aus Dresden, wo dann der Kollege plötzlich in der E-Mail-Signatur stehen hatte, Leiter von irgendwas, obwohl er den exakt gleichen Job gemacht hat. Also den hat man einfach quasi auf dem Papier promoted, damit er dann gerechtfertigt mehr Geld kriegt.
Ja, genau, das war bei der Susanne Dümmer. Es setzt natürlich unglaubliche Dynamiken in Gang. Denn ab dem Zeitpunkt, wo gerechtfertigt werden muss, warum eine Frau weniger verdient, muss ja auch erklärt werden, warum die Männer mehr verdienen. Und dann werden da Post-Ex genauso eine Papierbeförderung gemacht. Die werden in den Himmel gelobt, wohingegen die Frauen eigentlich durch die Bank weg Schriftsätze nach Hause bekommen. Das ist auch im Ausland nicht anders. Das scheint immanenter, das ist eine Systemschwäche dieser Beschwerden offenbar. Wohingegen die Frauen sich erklären lassen müssen, dass sie eigentlich gar nichts können. Und einfach nicht gleichwertig sind. Denn für einen Arbeitgeber ist das Einfachste, so eine Beschwerde vom Tisch zu kriegen, wenn er sagen kann, ja, klar, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das gilt, das halten wir auch ein. Aber die Arbeit ist ja gar nicht gleich. So, dann ist das Ding nämlich vom Tisch. Das ist der erste Verteidigungsreflex, wenn man so will. Und das macht diese Beschwerden so wahnsinnig unangenehm. Und das führt in der Summe dazu, dass man eigentlich in so eine Art Eskalationsspirale eintritt, der man wirklich kaum noch Herr wird oder Herrin in dem Fall.
Die du aber auch wirklich bis zum Endgegner durchgespielt hast. Ich würde jetzt gerne mal so in diese Handlungsebene kommen, aber vielleicht bevor wir darüber reden, ihr könnt auch in die Handlungsebene kommen, Leute. Wenn ihr Lust habt, mehr von unserem Podcast zu hören, dann abonniert uns einfach mal. Das wäre großartig, würde uns Freude machen, damit ihr auf jeden Fall neue Folgen nicht verpasst. Das Problem ist gesellschaftlich bekannt. So. Also man liest ständig drüber, man hört ständig drüber. Aber trotzdem braucht es ja die konkreten Fälle, um eben, wie in deinem Beispiel, das zeigt es einfach, da um dann halt auch juristisch und gerechtigkeitsmäßig vorwärts zu kommen. Trotzdem scheint es, dass viele Frauen diese Lohndiskriminierung vielleicht erst gar nicht erkennen oder wenn sie erkennen, dann sich vielleicht auch nicht trauen, das anzuzeigen. Woran liegt das, dass das nach wie vor nicht überall müsste, also theoretisch, wenn man sich die Zahlen anschaut, müssten ja überall Prozesse rauspoppen ohne Ende. Das müsste ja die halbe Justiz beschäftigen, gefühlt.
Ja, also zum einen diese Prozesse kommen gerade. Diese Prozesse machen ja nur dann Sinn, wenn man auch gewinnen kann. Okay. Und diese Prozesse machen auch nur dann Sinn, das hast du ja eingangs gefragt, steht eigentlich das Kosten-Nutzen-Verhältnis in einer vernünftigen Relation. So, stimmt das? Und solange Frauen in den unteren Instanzen verlieren und sagen wir mal 5 Jahre bis zum BAG durchklagen müssen, die ganzen auf den Gerichtskosten sitzen bleiben und womöglich auch noch auf den Anwaltskosten, weil sie keine Rechtsschutzversicherung haben. Solange sie die Karriere kostet, den guten Ruf und die Gesundheit, steht das natürlich alles überhaupt nicht in Ansätzen in Relation. So, was wir vor die, es war schlichterdings überhaupt nicht möglich zu gewinnen. Wir hatten Klagen in den 70ern, die bekanntesten waren die Heinze-Frauen, die Anfang der 80er vom Bundesarbeitsgericht gewonnen haben, Fotolaborantinnen aus Gelsenkirchen, die waren anders, oder sagen wir so, es gab diese Klagen, wo Gruppen von Frauen mehrheitlich schlechter behandelt wurden als Gruppen von Männern. Wenn also der Betriebsrat Einblick hat und sagt, ihr seid alle in, weiß ich nicht, Gruppe 9 mehrheitlich die Frauen und die Männer alle in Gruppe 10 oder die Frauen kriegen Zuschlag nicht oder so, dann ist ja die Beweislage zu sagen, hier werden Frauen mehrheitlich schlechter behandelt, ist relativ einfach und das waren auch schon diese mehr Klagen, aber diese Klagen gab's. Was wir heute haben, sind ja häufig, zumal in akademischen Tätigkeiten, sind Tätigkeiten, die sind gar nicht so einfach standardisierbar. Also unter JournalistInnen, MarketingmanagerInnen, ArchitektInnen, ProjektmanagerInnen und so
aber,
weiter.
Aber das sind ja diese Jobs, wo dann ganz schnell mal in Social Media kommentiert wird, ja, die haben die einfach schlecht verhandelt. Das nennt man, wie du ja gesagt hast, der Richter hat ja auch gesagt, das nennt man Kapitalismus.
Ja.
Ich weiß, dass du hast das in deinem Buch ja als Mythen auch aufgezählt. Ja. Aber das muss ich jetzt einfach mal bringen. So, lass uns das mal auf dem Stammtischniveau runterziehen, bitte.
Lass uns mal eine Dose Bier aufmachen. Also. Lass mit dir.
Oh Mann, ey. Ich werde gerade ein bisschen rot, siehst du es?
Ja, ich bestätige das. Das mit dem schlechter Verhandeln ist so ein Ding. Ja, natürlich müssen sich Frauen alle fragen, ob sie zu zögerlich verhandelt haben. Aber schlechter verhandelt ist als Begründung eines Arbeitgebers, um einen Gehaltsunterschied tatsächlich zu rechtfertigen, ist nicht zulässig. Der tolle 8. Senat des Bundesarbeitsgerichts hat bei besagter Susanne Dümmer gesagt, wenn also eine Frau schlechter verdient für eine vergleichbare Tätigkeit als ein Mann, dann kommt der Arbeitgeber jetzt nicht mehr da um die Ecke und sagt, ja, blöd gelaufen, hast du schlecht verhandelt, der Typ hat einfach mehr gewollt. Und das ist auch genau richtig so, dass die europäische Rechtsprechung und die europäischen Vorgaben verlangen, dass man sich die Funktion anschaut, was ist der Wert der Funktion, die da ausgeübt wird. Und im Übrigen zeigen Studien, dass Frauen in einer Verhandlungssituation schlechtere Chancen haben, genauso gut abzuschneiden wie ein Mann. Das hat was damit zu tun, dass gewachsene Stereotype, Kinderküche, Kirche, das ist die Frau, ihr hingegen erlegt das Wild und bringt es nach Hause und ernährt irgendwie die Kinderküche, Kirche-Veranstaltung. Dagegen kommt man gar nicht so leicht an. Das muss nicht böser Wille sein. Und wenn eine Frau also so auftritt wie ein Typ, also breitschultrig sagt, Entschuldigung, ich will auch, dann gilt sie als unsympathisch. Das heißt, die Frau mit den Haaren auf den Zähnen, die hat man lieber gar nicht im Team. Das heißt, das ist relativ schnell eine No-Win-Situation. Und deshalb ist auch in Kalifornien beispielsweise, ich war ja am Thomas Mannhaus und habe da lange recherchiert zu Equal Pay, da ist einschlägig, einhellig mittlerweile die Meinung, dass das sogenannte Woman-Fixing, das ist ja das, was sich aus der Püppi schlecht verhandelt, selber schuld, Argumentation ergibt, dass man die Frauen schult, dass sie möglichst viel verhandeln, möglichst gut verhandeln, dass das ein Weg ist, der nirgendwo hinführt, weil man eben gegen diesen Unconscious Bias auch bei gutem Verhandeln, den kriegt man nicht weg.
Mhm. Das heißt, es hat wahrscheinlich dann auch viel mit Awareness zu tun. Also bei 17 Ziele hatten wir zum Beispiel so eine lustige Aktion, da wurde in einem Pizzarestaurant einfach immer den Männern 20% weniger Pizza serviert und die Reaktion hilarious, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Also 20% bezieht sich auf den Gender Pay Gap, also den globalen, deswegen hat man da 20% gewählt, anstatt den 18 wie bei uns in Deutschland. Aber ich habe mich da an der Stelle gefragt, was könnte ich denn als Mann tun, um dem vielleicht auch entgegenzutreten?
Du kannst reden.
Gut, das tue ich schon mal.
Ja, nein. Also Männer, ne, über Gehälter reden hilft natürlich.
Ja.
Und dann kannst du Frauen unterstützen, die aufstehen. Also ohne wahnsinnig tolle Kolleginnen und Kollegen, das ist nämlich meine Erfahrung, die Solidarität war nicht geschlechterspezifisch. Da gab es Männer wie Frauen. Hätte ich es nicht ausgehalten. Da kann man wirklich nur sagen, nichts für ungut, gerade unter Journalisten. Wir decken alle im Investigativbereich zumindest, wir decken alle Unrecht auf oder Missstände. Wenn da was passiert oder wenn man den Eindruck hat, dass es da Ungleichheiten gibt und oder eine Frau sich aus sonstigen schlechter Behandlung beschwert oder eine diverse Person, dann kann man immer nur sagen, Solidarität hilft viel. So, ne? Der Schulterschluss hilft sehr. Und ansonsten ist das ist eigentlich Aufgabe der Unternehmen. Wir haben uns irgendwie so dran gewöhnt, in diesem Blaming the Victim-Diskussion, die Frauen sind selbst schuld, weil sie studieren das Falsche und dann machen sie zu lange Teilzeit und stillen auch zu lange und dann irgendwie hängen sie an den Kindern und dann fehlt ihnen der Biss für die Karriere und verhandeln können sie nicht. Und so. Wir haben uns ein bisschen dran gewöhnt, die Schuld bei den Frauen zu suchen und zu sagen, ihr müsst irgendwie anders sein. Und man kann jetzt auch noch sagen, ja, ihr Männer müsst den Frauen helfen, anders zu sein. So. Aber eigentlich ist natürlich, bestimmen die Unternehmen, was die Leute verdienen. Das ist, der Finger ist in die völlig falsche Richtung
gezogen. Komisch, genau, so ein bisschen gedreht irgendwie diese Debatte.
Ja. Und es ist an den Unternehmen, sich zu entlasten. Es ist an den Unternehmen, im Falle des Falles zu beweisen, so ist es jetzt ja tatsächlich auch rechtlich geregelt, durch die Bundesarbeitsgerichtsrechtsprechung zu beweisen, dass sie diskriminierungsfrei bezahlen. Denn die haben ja die Transparenz über die Gehälter. Die haben auch die Verfügungsgewalt. Und deshalb ist das auch total richtig, dass diese neue Richtlinie, die jetzt aus der EU kommt, die Unternehmen viel stärker in die Pflicht nimmt. Dass man das in Eigenregie und Eigenverantwortung alles übernimmt, das ist ja schon sowieso völlig verkehrt gedacht. Man muss die Unternehmen in die Pflicht nehmen. Und es muss natürlich auch sanktioniert werden, wenn die das nicht machen. Denn erst, wenn es sich für Unternehmen nicht mehr lohnt, so banal ist es ja, Frauen schlechter zu bezahlen, weil sie damit davonkommen, weil Frauen sich nicht trauen zu klagen, weil ihnen das Geld fehlt, weil sie ihre Karriere nicht ruinieren wollen. Erst, wenn es für die Unternehmen teuer wird und nicht für die Frauen, dann funktioniert das Ganze natürlich. Dann werden die das auch relativ schnell regeln, das Problem.
Das wird dann eigentlich schon in der praktischen Handlungsebene, also in so das hintere Drittel eines Buchs beschäftigt sehr intensiv sich damit, das ist dieses How-to, ja, also wie mache ich das? Vielleicht können wir das hier auch mal noch ein bisschen anreißen. Wie finde ich, also ich meine, der erste Schritt muss erstmal sein, ich muss rausfinden, bin ich eigentlich diskriminiert? Wie finde ich raus, ob ich diskriminiert bin?
Also es gibt eigentlich einen einfachen Drei-Fragen-Test. Bevor man sich jetzt überhaupt mit der Frage, wie komme ich an das Gehalt des Kollegen rein? Die erste Frage ist, mache ich eine gleiche, gleichwertige Tätigkeit mit den Kollegen? Eine gleiche Tätigkeit ist, vereinfacht gesagt, wenn der eine krank wird und die andere einspringt, dann ist es wahrscheinlich eine gleiche Tätigkeit. Die muss nicht identisch sein. Aber ich fange einen Fernsehbeitrag an, kriege Grippe und Paul macht ihn zu Ende. Er macht ihn anders als ich, aber der wird trotzdem gesendet und der ist auch genauso gut. Dann haben wir wahrscheinlich eine gleiche Tätigkeit und vice versa. Gleichwertig ist anhand eines Sets von Kriterien, Belastungen, Ausbildungsanforderungen, da kann man zum Beispiel zu dem Ergebnis kommen, dass, das gab es in Österreich, dass Masseure und Gärtnerinnen, andersrum, Gärtner und Masseurinnen in einem Wellness-Hotel eine gleichwertige Tätigkeit machen. Auch die müssen gleich bezahlt werden.
Ja.
So, wenn man das mal geklärt hat, dann ist die Frage, was verdient denn der Kollege? Da gibt es einmal das Entgelttransparenzgesetz, was jetzt durch diese BAG-Urteile schon deutlich besser geworden ist. Da können Frauen in Unternehmen mit mindestens 200 Mitarbeitenden, die mindestens 6 vergleichbare Männer haben, also
6,
man braucht mindestens 6. Das ist in einem tarifgebundenen Unternehmen relativ einfach zu sehen. Wenn die in derselben, auf derselben Tarifgruppe, also derselben Funktionsebene sind, dann sind die quasi automatisch, gelten die als erstmal als vergleichbar. In nicht tarifgebundenen Unternehmen kann das problematisch werden. Da kann ich eine Anfrage stellen, ich meine alle 2 Jahre, dann erhält man den sogenannten Median der Männer. Der Median ist nicht der Durchschnitt, sondern das mittlere Gehalt dieser, jetzt sagen wir der Einfachheit mal 7 Vergleichsmänner. Das ist, dann nimmt man die 1 und 7 weg, listet die der Reihe nach auf, die 1 und 7 weg und so weiter, ist dann der 4. Mann. Wenn dieser Median höher ist, dann könnte diese Auskunft wahnsinnig viel Geld wert sein. Denn ab dem Zeitpunkt, wo der Median höher ist, gilt, das ist das Urteil von Gabriele Gamroth-Günther, gilt die Beweislastumkehr. Da muss sich der Arbeitgeber entlasten. Da muss der beweisen, dass der Median aus nicht diskriminierenden Gründen höher ist. Und dafür hat das Bundesarbeitsgericht eine relativ hohe Messlatte gelegt. Das heißt, ab da spätestens würde ich auch nichts zum Anwalt marschieren, wenn man nicht diesen Entgelttransparenzmedian erfragen kann, weil das Unternehmen kleiner ist beispielsweise. Dann hilft das mal, mit den Kollegen zu reden. Und so wie ich einen Verdacht, so wie ich einen Verdacht habe, diskriminiert zu werden, würde ich immer, bevor ich das anspreche mit irgendjemandem, dann würde ich zu einem Anwalt gehen, zur Antidiskriminierungsbehörde des Bundes, die haben eine Telefonberatung, wie man durchkommt, die ist ein bisschen unterbesetzt, aber da können die nichts für, zur Gewerkschaft, zum Betriebsrat, wo auch immer, würde mich erkundigen, gibt's hier einen Diskriminierungsverdacht? Denn ab dem Zeitpunkt, wo man den intern auf den Tisch legt, und natürlich muss man es versuchen und natürlich muss man es höflich und verbindlich machen, könnte es sein, dass diese Eskalationsspirale in den Gang kommt. Und da möchte man nicht noch rumkasperlen in den wenigen Monaten, die man hat. Zahlt denn die Rechtsschutzversicherung? Habe ich überhaupt einen gescheiten Anwalt, den ich vertraue, etc. pp. Also ab da muss man dazu in der Lage sein, fest im Fahrersitz zu sitzen und das Gas
zu geben. Also du sagst quasi basically, schärfe deine Waffen, bevor du dann losziehst.
Ja, versuche erstmal rauszufinden, für dich ist das ein Diskriminierungsverdacht, weil es gibt natürlich ungleiche Bezahlung, die ist total okay, die ist total legitim. Wenn man den Verdacht hat, ganz genau, schärfe deine Waffen, leg die Ohren an, bevor du anfängst, das anzusprechen, weil es könnte schief gehen.
Ist das jetzt ein ermutigendes Plädoyer?
Nein, und trotzdem, es ist nicht ermutigend. Ich kann aber ja über die gesellschaftlichen Missstände nicht hinwegtun und blauäugig Frauen ins Unglück schicken. So, ich möchte trotzdem ein Plädoyer geben, wenn ich verstehe das jetzt mal so als Aufforderung.
Ja, mach mal.
Dass man sich damit befasst, es muss niemand klagen, das ist Unsinn. Es ist Aufgabe der Politik, die Unternehmen dazu zu bringen, das gleich zu bezahlen. Es ist nicht Aufgabe von Frauen, sich aufzureiben und Wege zu gehen, die für sie vielleicht nicht gangbar sind.
Bist du aber zuversichtlich, dass die Politik da sich jetzt genügend bewegt durch die EU-Richtlinie und so weiter?
Ja, schauen wir mal. Naja, es ist jetzt der Spielraum, den die Politik hat, auszuweichen. Und Herr Merz hat sich jetzt bislang noch nicht so hervorgetan für die gleiche Bezahlung von Frauen. Zumindest nicht so laut, dass es mir aufgefallen wäre. Der Spielraum für die Politik auszuweichen ist kleiner geworden. Also man kann natürlich diese europäische Lohntransparenzrichtlinie, die bis Juni 2026 umgesetzt werden muss, das kann man nicht machen. Dann gibt es ein EU-Vertragsverletzungsverfahren, das ist relativ peinlich. Hat man in der Vergangenheit bei Antidiskriminierungsgesetzgebung aber auch schon gemacht. man kann es schlecht umsetzen. Da müssen wieder Frauen bis vor das BRG klagen. Das ist eine Verschwendung von Lebenszeit natürlich. Ich glaube aber, dass es passieren wird. Ich kann ja einfach sagen, als ich 2015 Klage eingereicht habe, galt ich als eine Zuppel zu Hause mit einem exotischen Anliegen, völlig durchgebritzelt. Jetzt sind wir 10 Jahre später an einem Punkt, wo wir immer noch nicht von einer Massenbewegung reden können, aber wir haben eine kleine WhatsApp-Gruppe mit ehemaligen und aktuellen Equal Pay-Klägerinnen und die werden deutlich größer. Da gibt es Leute, das sind namhafte Unternehmen, die verklagt werden. Und das sind Frauen, die eine ziemliche Resilienz an den Tag legen. Es gibt die Gesellschaft für Freiheitsrechte, ein NGO, ein Verein, der auch mich unterstützt hat, der auch Susanne Dumas unterstützt hat und der jetzt eine Frau gegen Daimler unterstützt. Das sind fantastische JuristInnen, die einem Rücken stärken können, die helfen, dass die Frauen auch tatsächlich bis zu den oberen Instanzen durchhalten. Das heißt, wenn die Politik sich jetzt drückt, und ich halte das nicht ausgeschlossen, schauen wir mal, wie die Wahl ausgeht, dann kostet das noch mal ein paar Jahre. Sehr ärgerlich, diese Arbeitsverweigerung der Politik eigentlich nicht hinnehmbar. Aber ich glaube nicht mehr, dass sich das Rad zurückdrehen lässt. Und es ist auch nicht hinnehmbar, dass wir diesen Zustand akzeptieren, denn wir, ich meine, es ist doch völlig absurd. Wir haben mehr Abiturientinnen als Abiturienten. Wir hatten eine langjährige Kanzlerin. Ernsthaft, wir haben Fachkräftemangel, wir haben alles möglich, wir haben reichlich Studien, dass diverse Teams bessere Ergebnisse geben. Wenn ich diverse Teams an der Spitze haben will, dann muss ich die Frauen in der Mitte hochheben und fördern. Das kann ich aber nur, wenn die gleich verdienen, sonst sind sie weg. Also es gibt so viel schlagende Argumente dafür, dass man das Thema mal sachlich löst, dass ich nicht glaube, dass wir das ins nächste Jahrhundert brauchen. Und auf einer individuellen Ebene für Frauen, ich meine, jede muss ich fragen, ob man die Ressourcen hat, so einen Kampf zu gehen und sei es auch nur die Gespräche zu führen. Aber man kann sich ja mal ausrechnen, was das so bedeutet, auf einer ganz individuellen Ebene. Also wenn man mir zum Abi gesagt hätte, hey, du wirst alles richtig machen, du machst Spitzennoten, Stipendien und so weiter und so fort. Und du wirst so mit so 1 bis 2 Eigentumswohnungen weniger in Rente gehen, dann wäre ich schlicht und ergreifend ausgewandert. Also das ist, dafür zahle ich doch keine Steuern. Ich kriege doch auch keinen Rabatt im Laden. Ich verstehe gar nicht, warum ich das überhaupt akzeptieren sollte. Und wenn man mal anfängt zu rechnen und wenn man sich überlegt, was das für die Altersvorsorge tatsächlich dann natürlich auch für maßgebliche Auswirkungen haben kann, was das für die private Lebensführung für Auswirkungen haben kann, kann ich mir leisten, mich von einem Partner zu trennen, mit dem ich vielleicht nicht mehr zusammen sein will oder mit einer Partnerin? Kann ich mir leisten, in Ruhe auf mein Rentneralter zu schauen? Oder kann ich mir das alles nicht leisten? Kann ich mir eine Scheidung leisten? Wer bleibt nach der Geburt des Kindes zu Hause? Das sind so viele Entscheidungen, die dann letzten Endes am Geld abhängen, dass ich mir sehr genau überlegen würde, ob ich mir die Unverschämtheit gefallen lasse. Denn das ist es ja über das Finanzielle hinaus. Es ist ja auch ein richtiger Schlag ins Gesicht. Es ist ja so eine Unverschämtheit. Ich finde, das muss man sich als Bürgerin jetzt nicht gefallen lassen.
Da sind wir jetzt bei dieser individuellen Ebene. Das passt ganz hervorragend als Überleitung zu unseren To-Dos. Wir sind ja nicht umsonst der To-Dos-Podcast. Natürlich, weil wir euch Leute vorstellen wollen, die eben schon gute Dinge tun, aber euch auch Inspiration geben wollen, was ihr vielleicht tun könnt. Bitte, zu diesem Thema. Was wäre denn so dein Appell, dass du sagst, das könntet ihr mal machen?
Für Equal Pay? Also im Allgemeinen, ja genau, die da gibt's einiges. Also man kann sich die Organisationen anschauen, die diese Klagen unterstützen, denn wir sehen, dass die Klagen das sind, was bislang in den vergangenen 10 Jahren eigentlich am meisten gebracht hat. Also da kann man spenden, die kann man unterstützen. Eine habe ich schon genannt. Man kann, wenn KollegInnen feststellen, dass sie weniger verdienen, kann man die unterstützen. Wenn die fragen, sag mal, was für Diensten, kann man denen das sagen. Schon mal ein bisschen aufpassen, aber je nachdem, was in den Vertragen steht. Aber eigentlich ist es verboten, dürfen Mitarbeitende nicht bestraft werden dafür, dass sie über die Gehälter reden, weil sonst Frauen ja nie erfahren, ob sie ungleich bezahlt werden. Man kann der Politik sagen, nichts für ungut. Habt ihr das eigentlich auf dem Zettel? Und wer engagiert sich da eigentlich? Und wer hat eigentlich was gemacht? Und demnach handeln. Man kann, auch was kann man noch machen? Man kann einfach selbstbewusster durchs Leben gehen und das für eine Selbstverständlichkeit halten. Man kann da intern in den Unternehmen darauf hinwirken. Im ZDF gab es dann irgendwann eine interne Frauengruppe. nicht wegen dieser Klage, aber die hat eine Menge bewirkt, wenn man sich da mal so zusammentut und dem bespricht, man kann den Betriebsrat mal alarmieren. Es sitzen ja relativ viele noch auf ihren Ohren und haben das alle noch nicht so reagiert. Ne, immer schön aktivieren, immer schön das Thema auf der Agenda lassen. Und das sehr kann man ja freundlich und höflich machen, ohne dass man gleich eine Klage riskiert.
Und damit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht langweilig wird auf dem Weg dahin, hast du einen Motivationssong und oder irgendwas, was dich wahnsinnig inspiriert hat in letzter Zeit? Ein Buch, ein Film, irgendwas?
Also der Equal Pay, ich habe lange nachgedacht über den Equal Pay Motivationssong und was ich tatsächlich höre und der eigentlich am besten passt, das ist das schöne 9 to 5 von Dolly Parton, die ich ja sowieso ganz toll finde, heimlich. Das ist ein Song von 1980, Teil eines Musicals. Man hört, sie ist eine Sekretärin mit einem fürchterlichen Chef und man hört in diesem Song noch die langen Dolly Parton Fingernägel auf der Tastatur. Das kann man sich, das ist ein Klassiker. Ja, genau, hier, ich habe es geschaut. Das war der Titelsong des Films. Auf Deutsch hieß der, warum eigentlich, Pünktchen, 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 bringen wir den Chef nicht um?
Sehr gut, finde ich schön. Ich packe auch noch einen drauf.
Da war sowas noch erlaubt.
Ja, ich packe auch noch einen drauf. Den hat es mir durch einen Teil eingespult von Groove Armada, Hands of Time. Da geht es darum, dass wir das Rad der Zeit nicht zurückdrehen können, aber doch positiv nach vorne schauen können. Und ich denke, da, wie du gerade gesagt hast, wir sind da auf einem Weg, der hoffentlich nicht unumkehrbar ist. Liebe Birte, ich sag ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und im Gedenken an deinen alten Arbeitgeber, das ZDF, möchte ich einen kleinen Lanzismus bedienen. Ich habe viel gelernt und wünsche dir noch eine wunderbare Zeit. Dankeschön, danke, dass du bei uns zu Gast warst.
Vielen herzlichen Dank für dieses sehr nette Gespräch.